Fußball Inside. Tacheles. Außenpott. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.
Es ist Donnerstag, es ist Zeit für Fußball Inside, dem gemeinsamen Podcast von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Und wir haben einen Neuzugang, nicht nur zur Abwechslung mal wieder auf der Schalker Trainerbank, sondern auch eben bei uns im Podcast. Denn Funke Sport Reporter und VfL Bochum Experte Dominik Loth ist das erste Mal dabei. Moin Dominik.
Hi, guten Tag.
Tusch.
Ja, der jetzt schon wieder... noch rein quatscht, ist natürlich Funke Sportreporter und Schalke-Experte Andi Ernst. Was natürlich logisch ist, denn wir müssen über Schalke reden, Andi. Einmal mehr.
Ausnahmsweise.
Dann stelle ich mich auch noch mal kurz vor. Ich bin Timo Düngen, bin der Mann aus dem Radio in dieser Runde. Und Andi und ich, wir haben uns ja als Schalke-Kenner durchaus am Sonntag hier erst unterhalten, als auf Schalke einfach mal fast alles rasiert wurde, 5 Leute rausgeschmissen wurden. Und da haben wir beide gesagt, Andi, also einen neuen Trainer jetzt zu holen, dass der schon in dieser Saison da wirklich auf der Bank sitzt und nicht erst zur neuen Saison in der zweiten Liga mutmaßlich, haben wir gesagt, das kannst du nicht machen. So, und was macht Schalke? Genau das Gegenteil. Hören die uns nicht oder was ist da los?
Wahrscheinlich nicht, nee. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie uns hören, ist nicht sehr hoch und ich finde es auch sehr riskant. Also erst muss man sagen, so wie ich weiß, haben sie die Verpflichtung von Gramozis mit dem neuen starken Mann, der mit dem Hintergrund verhandelt wird, schon so ein bisschen abgemacht. Er hat zugestimmt und zweitens, das darf man nicht vergessen, Schalke hat eine Ausstiegsmöglichkeit im Sommer. Das ist keine Klausel, das war am Anfang mal im Gespräch, als es darum ging, unterschreibt Gramozis, unterschreibt er nicht, unter welchen Bedingungen unterschreibt er. Und dass es eine Ausstiegsmöglichkeit für Schalke gibt, also mittels einer Klausel im Sommer, das wäre dann ja quasi eine Art Probezeit für 3 Monate gewesen. Das gibt es also nicht, aber Schalke kann raus. Dementsprechend sollte Herr Gramozis von den 11 verbleibenden Spielen 11 verlieren und dann sind wir drei uns, glaube ich, einig. Stell dir so ein Szenario mal vor, dann kannst du mit Herrn Gramozis mit Sicherheit nicht vernünftig einen Neuaufbau einleiten. Dann käme Schalke relativ günstig aus dem Vertrag raus. Also die Möglichkeit besteht schon, weshalb es keine ganze Probezeit ist, aber schon so eine halbe. Dimitrios Gramozis kann zeigen, was er kann. Also gerade eben ist die Pressekonferenz zu Ende gegangen, die erste Spieltagspressekonferenz mit ihm und er macht einen sehr sympathischen, einen sehr offenen Eindruck und er versichert wirklich sehr glaubhaft, dass der sich unfassbar freut auf diese Aufgabe, die er für sich, so ist mein Eindruck, nicht als Risiko oder Gefahr empfindet, sondern schon, er empfindet diese Aufgabe als Chance für seine Karriere, als Karrieresprung. Und mit dieser Mannschaft, die von den vergangenen 39 Spielen haargenau 1 gewonnen hat, die als Karrieresprung zu empfinden, da gehört schon eine Menge Selbstbewusstsein zu. Aber ich bin sehr gespannt. Ich halte es nach wie vor für riskant, das so zu tun. Es zeigt aber auch, dass die Vereinsspitze offenbar dann doch noch nicht aufgegeben hat. Wenn man jetzt beispielsweise einen internen, du beförderst den U23-Trainer, U23-Co-Trainer, wen auch immer, das hätte dann schon was von Aufgabe. So von wegen, wir befördern jetzt mal einen intern, der wickelt dann so ein bisschen den Abstieg ab und dann starten wir in der neuen Saison nochmal von vorne. Das heißt, Schalke hat wirklich noch das Gefühl, dass es was werden kann. Ich sage nach wie vor, verweise auf die Statistik, ein Spiel von 39 gewonnen und um den Klassenerhalt zu schaffen, müsstest du 8 von 11 gewinnen.
Wie das soll ist das eine funktionieren? Quote, die nicht mehr zustande kommen wird, nein.
Genau, wie ist die Wahrscheinlichkeit, ist nicht sehr hoch. Aber so bewerte ich die Personalie. Und du?
Ja, also ich bin halt weiterhin auch bei dem Standpunkt, dass ich ihn jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht geholt hätte. Ich habe das Gefühl, dass er vom Typ her passt. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass er auf Schalke funktionieren kann. Bloß mit dieser Truppe, das habe ich auch schon am Sonntag gesagt, gewinnst du halt keinen Blumentopf mehr. Du schadest jetzt schon deinem Image, deiner Reputation so ein bisschen. Aber klar, vielleicht ist es in gewisser Weise eine Chance. Er kann sich jetzt schon mal so ein bisschen reintasten. Er ist natürlich näher dran, wenn die Planungen zur neuen Saison laufen. Also er muss nicht wahrscheinlich nochmal angerufen werden oder Mails müssen hin und her geschickt werden, sondern er ist direkt dran. Und er kann natürlich, vorausgesetzt, es klappt morgen Abend mit einem Sieg gegen Mainz, der ja jetzt auch nicht absolut utopisch ist. Also gut, aus Schalker Sicht ist nahezu jeder Sieg utopisch, aber gegen Mainz könnte man sich das ja schon vorstellen. Dann kann er ja vielleicht schon mal so ein bisschen positive Vibes irgendwie entwickeln. Aber ich, wie gesagt, ich hätte ihn so nicht geholt, zumal wir ja auch immer gesagt haben, es macht ja eigentlich erst Sinn, wenn du den neuen Sportchef hast. Allerdings, du sagst es auch schon, der scheint ja im Hintergrund da tatsächlich schon, Peter Müller hat es ja in seinem Kommentar so ausgedrückt, es gibt da wohl schon einen, der den Daumen hebt oder halt nach oben zeigen lässt.
Ja, weil alles andere würde mich sehr wundern. Also es kommt doch jetzt kein Sportchef, sagt kein Sportchef mehr zu, der auf den Kader guckt und auf das Trainertableau guckt und sieht, wie, ich unterschreibe jetzt hier und vor einer Woche habt ihr dem Trainer einen Vertrag bis 2022 gegeben, seid ihr Dull. So, also dementsprechend muss der neue Sportvorstand zugestimmt haben und genau das oder der neue Sportchef, was für einen Titel er auch immer bekommen mag. Und das ist auch unsere Information, die wir haben, dass da schon einer den Daumen, also ihr, liebe Hörerinnen, ihr könnt das jetzt nicht sehen, ich hebe jetzt gerade den Daumen und ich senke den Daumen.
Wie einst ja, Cäsar, schon, wunderbar.
Wir, ja, richtig.
Ja. Was natürlich auch hinzukommt, und ich meine, da hat Dimitrios Gramotzes ja auch keinen Hehl draus gemacht, er ist natürlich in gewisser Weise so ein bisschen die zweite Wahl. Er hat es positiv ausgedrückt, er hat gesagt, ja gut, manchmal muss man die Braut ja von sich überzeugen, bis es klappt. Ich habe dazu einen ganz interessanten Kommentar in den sozialen Medien gefunden, wo es dann hieß, ja, aber die Braut hat halt alle 3 Monate einen neuen Stecher. Fand ich aber irgendwie passend. Und deswegen, auch das ist ja so ein bisschen was da mitschwingt, weil als Manuel Baum geholt wurde, war Gramotzes ja im Gespräch, es wurden auch Gespräche geführt und da ist die Wahl ja nicht auf ihn gefallen.
Das ist richtig. Es ist also man muss auch sagen, das Bild mit der Braut hat er nicht selber gewählt, sondern er wurde so angesprochen. Als Manuel Baum kam, es ist ja mittlerweile auch schon wieder sein Vorgänger, ja. Die Pressekonferenzen mit Manuel Baum waren ja ein Metapher-Feuerwerk. Du kannst dich, glaube ich, daran erinnern, da war ja kein Satz ohne Metapher.
Nein.
Und jetzt wurde Dimitrios Gramotzes darauf angesprochen und hat halt so geantwortet: Ja, es ist richtig. Es ist der dritte Anlauf. Der erste Anlauf, da war er wirklich in der Ausscheidung im Finale quasi. Also Schalke hat sich, als David Wagner geflogen ist, hat sich Schalke mehrere Trainertypen ausgeguckt und hat mit einigen auch gesprochen. Und am Ende waren 2 in der Endverlosung und das waren Manuel Baum und Dimitrios Gramotzes, die sich auch vorgestellt haben. Da hat sich Schalke dann für den pädagogisch-taktischeren Mann entschieden, für Manuel Baum. Und gegen Dimitrios Gramotzes. Und damals, ich meine auch in einem Podcast bei uns mal gesagt zu haben, vielleicht hätte Gramotzes zu dieser Mannschaft mehr gepasst. So, also vielleicht kann Dimitrios Gramotzes nicht eine Stunde lang mit einer PowerPoint-Präsentation vor dem Aufsichtsrat darstellen, wie er sich Schalke in Zukunft vorstellt. Aber wer sich an den Spielertypen Dimitrios Gramotzes erinnert, Dimitrios Gramotzes, er war bei Kaiserslautern, Hamburg, Uerdingen, Rot-Weiß Essen. Und das war ein Drecksack auf dem Platz. Also das war so ein Van Bommel, erinnerst du dich dran? Also der hat schon ordentlich, der hat ordentlich dazwischen gehauen. Und in einer Mannschaft, in der es, ja, mir fühlen jetzt ganz viele Beleidigungen einfallen, aber wir haben ja hier einen Podcast, in der Mannschaft, in der es wirklich sehr viele schwierige Spielertypen gibt.
Ich wollte es gerade sagen, so könnte man es einfach umschiffen, ja.
Die kann Dimitrios Gramotzes, kann einer wie er, glaube ich, noch besser bewerten. Und um das mal klar zu sagen, ich will jetzt nicht seine Arbeit und seine Persönlichkeit despektierlich verstanden wissen, bezüglich zu dem, was ich über Manuel Baum gesagt habe. Er hat beim VfL Bochum wirklich gute Arbeit gemacht als ein Nachwuchstrainer. Er hat beim VfL Bochum so ziemlich jede Nachwuchsmannschaft trainiert, von U15 bis U23. Und mein Kollege Robin Haag hat mit Thomas Reis, dem aktuellen Trainer des VfL, auch über Gramotzes gesprochen. Er hat ihn auch sehr gelobt. Und allgemein kommen aus Bochum, auch von den Journalistenkollegen, kommen nur lobende Worte über die Persönlichkeit und über die sportliche Einstellung von Dimitrios Gramotzes. Ich wollte damit gerade mit dem Vergleich zu Baum nur sagen, Baum ist halt schon der analytischere, pädagogischere, sehr viel taktisch detailliertere Trainer. Und er hat damals offenbar den etwas besseren Eindruck gemacht für den Aufsichtsrat. Und im Winter war natürlich klar, dass der zweite Kandidat vom Herbst nochmal in die Gedanken kommt. Da hat sich der Aufsichtsrat aber dafür entschieden, einen alten, harten, erfahrenen Hund zu holen, weil sie gesagt haben, die Mannschaft braucht jetzt nicht nochmal einen Jugendtrainer, sondern die Mannschaft braucht jetzt einen der Generation 65 plus, der einfach mal dazwischen haut. Aber auch das ist nicht gut gegangen. Und jetzt war Gramotzis von Anfang an erste Wahl, in dem Moment, in dem die Entscheidung gefallen war. Jetzt geht es nicht mehr weiter mit Christian Groß. War relativ klar, jetzt rufen sie Dimitrios Gramotzis an.
Der passt auch gefühlt, so wie er sich gegeben hat, auch vom Typ her, wie ich finde. Und du hast es auch schon gesagt, er passt natürlich auch dazu, dass man sagt, in der neuen Saison setzen wir vielleicht auch ein bisschen mehr auf junge Spieler. Das wird ja in gewisser Weise der Schalker Weg sein müssen. Und da ist er natürlich dann prädestiniert für.
Definitiv. Also man muss auch sagen, er hat in seinem Leben viel mehr Jugend trainiert als im Seniorenbereich. Da hat er quasi nur anderthalb Jahre Darmstadt 98 hinter sich. Nur, das sage ich deshalb, weil er im Profibereich halt noch ein recht unerfahrener Trainer ist. Mit Darmstadt hatte er durchaus Erfolg. Er hat die Mannschaft in seinem ersten halben Jahr vor dem Abstieg bewahrt. Und im zweiten Jahr, das war eine ganze Saison, hat er die Mannschaft auf Platz 5 geführt. Der Rückstand auf den Relegationsplatz war, glaube ich, überschaubar. Das waren 3 oder 6 Punkte. Also er wäre fast mit Darmstadt 98 aufgestiegen, was ja an sich echt eine gute Leistung ist. Aber davor hat er halt wahnsinnig lange Jugendarbeit gemacht. Und ich kann mir auch gut vorstellen, ich habe jetzt nicht mit Norbert Elgert drüber gesprochen oder so, aber da Norbert Elgert auch zu dieser Taskforce-Kaderplanung gehört, wird er sicherlich auch, und jetzt mache ich es wieder, den Daumen gehoben haben, weil Dimitrios Gramotzis auch sehr lange erfolgreich die U19 vom VfL trainiert hat und ein wirklich mehr als großer Konkurrent der Mannschaften von Norbert Elgert war. Also er wird ihn auch gut kennen und seine Arbeit. Und wie du gerade schon richtig angesprochen hast, wenn Schalke absteigen sollte, dann kann sich, glaube ich, jeder Schalke-Fan den Kader mal angucken und sagen, welche Spieler bleiben. Und welche Spieler werden nicht bleiben? Und bleiben werden die jungen Spieler vor allen Dingen. Und dementsprechend, ich bin auch mal gespannt auf die Aufstellung. Ich habe ihn das gerade gefragt, ob er in den Aufstellungen jetzt, die er jetzt wählt, bis zum Saisonende auch Rücksicht darauf nimmt, mit welchen Spielern er auf jeden Fall weiterarbeitet und mit welchen nicht. Und da hat er relativ eindeutig gesagt, nee, im Moment machen wir das so, dass diejenigen, die die Besten sind, spielen auch. Weil sie jetzt halt noch daran glauben.
Ich wollte gerade sagen, sonst bist du ja wieder genau an dem Punkt, dass du sagst, wir bereiten uns jetzt schon nur noch auf die neue Saison vor.
Ja, genau. Aber zum Beispiel so ein Spieler wie Malik Chau, Innenverteidiger, 19 Jahre alt, der sagt, der ist sowieso jetzt schon so gut, der ist sowieso immer geeignet für eine Startformation.
Und um das vielleicht auch nochmal zu sagen, die Zeit, die du angesprochen hast bei Darmstadt 98, ist es ja auch nicht so, dass Dimitrios Gramotzis da dann geschasst wurde, sondern es wurde sich ja, soweit ich weiß, damals einfach nicht auf einen neuen Vertrag geeinigt. Der ist ja dann ausgelaufen, der Vertrag.
Genau. Ja, das war damals relativ seltsam, weil der Vertrag von Gramotzis ist ausgelaufen. Er hatte durchaus Erfolg mit der Mannschaft und dann wurde ihm trotzdem nur ein Einjahresvertrag angeboten. Das war ihm zu wenig. Er wollte unbedingt langfristig weiterarbeiten und wollte mindestens einen Zweijahresvertrag bekommen. Und irgendwann waren die Fronten so verhärtet, dass beide dann entschieden haben, nö, dann trennen wir uns am Saisonende. Und die Pointe, was Gramotzis damals auch nicht besonders gut fand, dass der Trainer, der dann geholt wurde, Markus Anfang, hat einen Zweijahresvertrag bekommen. Das ist ihm dann ein bisschen sauer aufgestoßen. Also das ging nicht so ganz so glücklich zu Ende. Also persönlich, sportlich war es durchaus eine sehr erfolgreiche Zeit.
Jetzt hast du den VfL Bochum ja schon mehrfach angesprochen, da allerdings der Jugendbereich. Aber ich will natürlich Dominik jetzt auch mal wieder richtig reinholen ins Boot. Erste Mal
was
dabei.
Heißt hier wieder?
Und
was
dann
heißt
darf man eine wieder? Viertelstunde nichts sagen. Ja,
ja, ich lehne mich jetzt zurück und lasse euch einfach reden.
Ich hab sehr interessiert zugehört und wenn die Zuschauer mein Gesicht sehen könnten, ja, ich bin gesättigt mit Schalke-Informationen.
Ja, dann lass uns über den VfL Bochum sprechen, denn da hast du, glaube ich, auch wenn Andi natürlich Bochum im Herzen trägt, kannst du natürlich deutlich mehr erzählen über den VfL als wir beide, weil wir halt anderweitig auch an den Wochenenden da beschäftigt sind, also den VfL wahrscheinlich gar nicht so oft gesehen haben wie du oder hundertprozentig nicht so oft gesehen haben wie du. Der VfL Bochum nach 23 Spieltagen Tabellenführer. Was macht die Truppe so erfolgreich?
Ja, ich glaube, was vor allen Dingen jetzt in dieser Saisonphase sich auszeichnet, ist diese sportliche Entwicklung, die auch mental eben sichtbar wird. die Einstellung, die stimmt mittlerweile. Am Anfang hatte man schon so die Sorge, dass der VfL Bochum so ein zweites Gesicht immer wieder zeigen kann in den Spielen, in denen es darauf ankommt. Haben sie zum Beispiel jetzt am Wochenende spielen sie gegen Greuther Fürth. Das Hinspiel war mit Sicherheit eines der schlechtesten Spiele der Saison. Sang und klanglos mit 0-2 verloren, muss man sich Sorgen machen, dass diese Mannschaft, die eigentlich so viel Qualität hat, am Ende das nicht richtig auf den Platz bringen kann. Und jetzt zeigt sich, dass sie diese Rückschläge, auch wenn es mal einen Rückschlag gibt wie in Hannover oder im Pokal gegen Leipzig mit 0-4, dann immer wieder eine andere Einstellung finden und das wieder zeigen, was sie können. Und das wird jetzt sehr spannend in den nächsten Wochen, weil da die Spiele gegen die direkte Konkurrenz anstehen.
Ja, die Mentalität, die du ansprichst, das ist mal so, du verlierst gegen Aue. Und dann aber direkt danach spielst du gegen Würzburg und dann legst du plötzlich wieder eine komplette Souveränität auf den Platz.
Genau, ein ganz unangenehmes Spiel auch, weil die Würzburger Kickers eben vorher gegen Hamburger SV gewonnen hatten, sich in der Winterpause verstärkt haben auf vielen Positionen und komplett im Aufwind waren. Das ist so ein Spiel, wo du dann ja, anfängst und die Nerven verlierst, Schwachstellen zeigst und dann am Ende verlierst. Und das haben sie nicht getan. Sie waren in der Tat über 90 Minuten, abgesehen von einer Schwächephase nach der Pause, souverän, haben weitergespielt, haben sich darauf besinnt, was sie können und mit 3-0 völlig verdient auch gewonnen.
Wenn du in der zweiten Liga überzeugen willst oder da erfolgreich sein willst, dann brauchst du ja immer auch so Unterschiedsspieler. Wahrscheinlich in unteren Ligen, in der zweiten oder dritten Liga noch ein bisschen mehr als in der ersten Liga, weil da hast du einfach, wenn du oben mitspielst, hast du einfach eine komplett gute Mannschaft meistens.
Ja, klar.
Beim VfL Bochum ist es natürlich ein Name, der immer wieder auffällt, Robert Jule. Der spielt ja eine Wahnsinnssaison. Das ist genau so der Typ Unterschiedsspieler in dieser zweiten Liga, oder?
Ja, das ist wirklich so. Der glänzt immer wieder durch seine Genialität. Der versteht es aber auch permanent, die offenen Räume zu sehen, dafür zur Torgefahr zu sorgen. Und vor allen Dingen, glaube ich, in dieser Saison sein Zusammenspiel mit Simon Zoller ist halt so bemerkenswert. Simon Zoller hat am Anfang nicht in der Sturmspitze gespielt. Das kam erst nach dem Fürth-Spiel, dass Thomas Reis sich diese Aufstellung überlegt hat und mit Zoller in der Sturmspitze klappt es deutlich besser als mit Gavula. Gavula wird jetzt nur noch eingewechselt, ist ein Joker geworden, obwohl er in der Vorsaison noch Stammspieler war. Und die beiden, die harmonieren perfekt, die verstehen sich, die können blinde Pässe spielen und ja, haben beide jetzt jeweils 11 Tore geschossen. Und so ein Duo vorne zu haben, ist natürlich enorm wichtig in der Liga, in der es so knapp zugeht wie in dieser Saison.
Zumal jetzt, du hast es auch schon angesprochen, du spielst jetzt gegen Greuther Fürth. Das ist natürlich direkt schon wieder so ein ja, 6-Punkte-Spiel, wie man immer so schön sagen würde, wahrscheinlich.
Ja, genau. Und da ist es natürlich eine Hiobsbotschaft, dass Simon Zoller ausfallen wird. Er hat muskuläre Probleme. Ein Teil des Angriffsduos ist also weg. Robert Jule muss noch mehr Verantwortung tragen. Ich bin gespannt, wie die Mannschaft das verkraften wird. Für mich ist es ein ziemlich großer Rückschlag, in dem Spiel auf Simon Zoller verzichten zu müssen. Danach kommen aber natürlich noch die Spiele gegen den Hamburger SV, gegen Düsseldorf, das wird sicherlich auch nicht leicht, und dann gegen Holstein Kiel. 3 Spiele gegen die Top 4 aus der Liga.
Wenn ich so generell über den VfL rede, ich habe den ja früher, ich meine natürlich als MSV-Fan, der ich ja nun mal bin, war der VfL natürlich immer so ein Verein, mit dem man sich gemessen hat. Mittlerweile kann man das jetzt gerade nicht, aber früher stand der VfL Bochum als Fahrstuhlmannschaft da, der MSV. Also das war ja quasi so ein bisschen 1-1 die Geschichte. Ja. Gut, mittlerweile sind wir davon natürlich weit entfernt. Wie gesagt, der MSV und Bochum, das trennt jetzt tatsächlich, zumindest in diesem Jahr, Welten gefühlt.
Ja.
Der VfL Bochum hat ja aber auch diese Fahrstuhlmannschaft-Geschichte leider ja auch abgelegt. Also mittlerweile wären wir ja zufrieden damit. 11 Jahre in der zweiten Liga jetzt schon. Das, wenn man drüber nachdenkt, kann man sich das ja fast gar nicht vorstellen, weil der VfL ja immer gefühlt so oben dran war.
Ja.
Was würde das bedeuten, wenn der VfL jetzt endlich mal wieder hochgehen würde?
Für die Fans natürlich unglaublich viel. Das macht es in dieser Saison auch so schwierig. Wir haben ja lange versucht, diese Aufstiegsfrage zu vermeiden und darüber nicht zu sprechen. Thomas Reis ist der größte Verfechter des Credos, wir schauen von Spiel zu Spiel. Das hat er heute auch schon wieder gesagt. Ne? Weil er weiß natürlich, dass das Umfeld, man kann sich ja gar nicht vorstellen, was los wäre im Stadion bei solchen Spielen, wenn Zuschauer da wären oder danach auf der Kastropper Straße und wo er überall gefeiert werden würde. der Wunsch danach ist natürlich riesig im Moment und erzeugt auch Erwartungsdruck. Und die Mannschaft kann ja durch die Corona-Pandemie gerade in Ruhe weiterspielen. Ne? Das ist natürlich sehr angenehm jetzt gerade auch. Auch wenn die Spieler immer wieder sagen, wir vermissen die Fans, das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber es ist natürlich angenehmer, in einem Stadion zu spielen, wo keine Pfiffe ertönen, weil der Torhüter patzt oder der Stürmer daneben schießt, und sich auf das zu konzentrieren, was eben den Sport dann ausmacht für die Spieler. Und diese Ruhe tut dem Verein, glaube ich, im Moment auch gerade gut.
Also hast du das Gefühl, dass es in dieser Saison tatsächlich ein Vorteil ist, dass der Druck nicht ganz so da war wie zum Beispiel vor 2 Jahren, wenn ich mich richtig erinnere, als Danilo Suarez zum Beispiel neu geholt wurde, da wurde ja schon offen drüber gesprochen, wo man gesagt hat, oh, der VfL, das ist eine Truppe, die müssen um Aufstieg mitspielen, ja. Hat dann in der Saison gar nicht geklappt und jetzt ist es vielleicht mal andersrum.
Naja, ich hast ja gerade auch den MSV angesprochen, also man sieht ja auch, dass die Fans sich durchaus bemerkbar machen können. Ne? Also durch Autohupen, durch Proteste vor der Geschäftsstelle, also auch im Geisterspielmodus können die Druck ausüben und spüren auch selber diese Unruhe, und da passt es irgendwie beim VfL gerade gut zusammen, dass einerseits die Mannschaft und das Team so eine Ruhe ausstrahlt, allen voran Thomas Reis eben, und dieses Umfeld dann eben auch zufrieden natürlich mit dem sportlichen Erfolg ist. Also insgesamt habe ich so in dieser Saison, das gerade wahrscheinlich auch wegen Schalke, weil da so ein kochender Vulkan ist, dass der VfL Bochum einfach so eine Ruhe ausstrahlt, so eine Art buddhistische Ruhe, und das annimmt, was kommt, und weitermacht. Und das funktioniert ausgesprochen gut.
Was natürlich auch gut funktioniert, und das haben wir auch schon mal hier im Podcast angesprochen, natürlich auch dieses Zusammenspiel Schinzilords, Reis. Das sind zwei, die natürlich, wenn Andi und ich über Schalke reden, dann ist er auch natürlich oft immer, oder die Schalker reden ja immer von der besonderen Schalke-DNA. Und beim VfL haben sie ja genau das. Sie haben zwei Leute in den führenden Positionen, die halt für den Verein stehen. Das ist natürlich auch sehr cool.
Ja, absolut. Gerade auch, das war ja unheimlich wichtig, dass mit Thomas Reis verlängert wurde. Jetzt, ich glaube, da weiß am Ende nicht, es hat ein bisschen, woran es gehabert hat, aber am Ende war diese Nachricht, glaube ich, sehr, sehr wertvoll, weil der Thomas Reis schon das verkörpert, was man in dieser Situation eben braucht. Er kann die Mannschaft mitreißen. Man sieht ihn oft an der Seitenlinie, wie er gar nichts macht, aber wenn es dann darauf ankommt, kann er auch laut werden und kann auch die Mannschaft pushen, aber im Großen und Ganzen erinnert er mich eher mehr wie so ein Fels, an dem man sich festhalten kann. Also er strahlt diese Zuversicht und diese Ruhe aus, genauso wie Sebastian Schinzilords, der, glaube ich, sehr viele Fäden dann eben zieht, öffentlich, aber das jetzt auch öffentlich nicht viel in Erscheinung tritt. Er sitzt bei den Pressekonferenzen dabei, aber er ist keiner, der irgendwelche lautstarken Meinungen vertritt, die auch wieder Unruhe natürlich in den Club reintragen können. Immer wenn es um Debatten geht, 50+1 Geisterspiel oder so, versucht er eben ein ausgewogenes Meinungsbild zu vertreten, und diese Ausgewogenheit hilft natürlich auch.
Andi, wenn ich dich jetzt auch wieder dazu hole, wie hoch würde denn dein VfL-Herz hüpfen, wenn es mit dem Aufstieg am Ende klappen würde?
Ja, also auch für die Hörer, es ist bei uns in der Redaktion ja immer so relativ witzig, wenn wir diskutieren. Dominik Loth ist gerade erst zum VfL-Reporter geworden. Jetzt tauschen wir möglicherweise die Ligen. Schalke steigt ab und Bochum steigt auf. Natürlich würde ich mich super freuen. Also ich habe in meinem Leben immer, so als ich bin zum VfL gegangen, zum ersten Mal, da war ich 9 Jahre alt. Also mittlerweile seit über 30 Jahren gehe ich in dieses Stadion. Mittlerweile natürlich seit einem Jahr gar nicht mehr, weil es nicht geht. Und natürlich auch als Schalke-Reporter ist die Zeit dann auch begrenzt. Aber mich würde es natürlich am meisten freuen, wenn 3 Reviervereine in der Bundesliga spielen würden. Und was, glaube ich, unbedingt zu verhindern ist, dass eine Relegation zwischen beiden Vereinen stattfindet. Das finde ich eher nicht so cool.
Das kann ich mir aber auch beim besten Willen nicht vorstellen, oder?
Nee, also kann ich mir auch nicht vorstellen. Weil Bochum natürlich jetzt den ersten Platz natürlich nicht mehr abgeben wird, das ist doch klar. Weil eins haben wir Bochumer auch immer große Klappe. Immer große Klappe. Du kannst dich doch daran erinnern, immer jedes Mal nach einem Sieg habe ich schon die Champions League geplant. Das ist doch logisch. Nee, würde mich freuen, und Mannschaft hat es auch verdient. ich sehe gerne, es gibt einen tollen YouTube-Kanal, einer, der ganz alte Spielberichte immer online stellt, aus den Jahren 92, 93, 94 und so. Und
als da fällt Eric mir noch immer auf, da noch im VfL-Trikot
ja, stürmte. Ja, da Thomas Reis auch gespielt, der hat ja diese erste UEFA Cup, das erste UEFA Cup Wunder damals unter Klaus Toppmöller mitgemacht, als manchmal als linker Außenverteidiger, manchmal als Libero, und das sind doch alte Videos, die gucke ich mir doch gerne an, wenn er da von hinten nach vorne gestürmt ist. Und ja,
die hast du doch kann online sehr empfehlen, gestellt, oder?
Ja. Nee, ich weiß nicht. Kann sehr empfehlen. Eine der tollsten Vorlagen, die ich so in letzter Zeit gesehen habe. Ein Spiel in Duisburg, es endete 1:1 1996. Und Thomas Reis auf Darius Wosch, ein absoluter Traumpass mit dem Außenriss. Also einfach mal bei YouTube suchen, das ist echt. Wenn es einem VfL Bochum-Fan nach einem Rückstand mal schlecht geht, einfach mal dieses YouTube-Video gucken.
Nur ja. Nicht aufs Stadion gucken, das ehrwürdige Wedau-Stadion.
Um jetzt mal wieder ernsthafter zu werden, es gibt ja auch wirklich diese interessanten Fragen, dass der VfL Bochum seit 11 Jahren versucht, wieder aufzusteigen, und es klappt ausgerechnet in dem Jahr, in dem kein Zuschauer im Stadion ist.
Ja.
Also, dass man das wirklich einfach mal echt wie sich mal anguckt. Auf der anderen Seite, dass keine Mannschaft so extrem unter dieser Corona-Pandemie leidet wie Schalke 04. Dass ganz viele Leute sagen, wenn da 60.000 Zuschauer im Stadion wären, dann hätte Schalke entweder deutlich früher irgendwelches Personal gewechselt,
ja, davon oder ist auch halt so deutlich gehen, ja.
Oder deutlich mehr Punkte geholt, weil Schalke entfacht, das hat Christian Groß auch nach seinem Rauswurf gesagt, Schalke entfacht, auch wenn kein Zuschauer auf dem Trainingsgelände ist, auch wenn kein Zuschauer im Stadion ist, eine unfassbare emotionale Wucht und einen emotionalen Druck, der auch so ankommt, auch wenn keiner auf dem Trainingsgelände ist. Und dann stellt man sich das mal vor, wenn 60.000 Schalker im Stadion sind und die spielen zu Hause gegen den ersten FC Köln und es steht 1:1 kurz vor Schluss, dann verliert Schalke das Spiel, glaube ich, nicht mehr 1:2 mit einem vollen Stadion. Das sind halt so Momente, die ich auch sehr interessant finde, gerade bei diesen beiden Vereinen.
Müsste sich mal vorstellen, was in dem Stadion los wäre auf Schalke, wenn es schlecht läuft für Schalke, ne?
Genau. Also dementsprechend kann man sich schon fragen, ist bei VfL Bochum in all den Jahren die emotionale Wucht eher negativ für die Mannschaften gewesen, dass eben die entscheidenden Spiele oder wie du das angesprochen hast, Dominik, die Konstanz in den vergangenen Jahren immer gefehlt hat, weil dann der Druck irgendwann zu hoch wurde oder weil dann zu schnell gepfiffen wurde oder so, ist ja interessant. Und auf Schalke, das ist ja das, was der Vorstand, das hat der Alexander Jobst mir mal gesagt, er sagt, hat viele dieser Probleme hätten wir nicht, wenn Zuschauer im Stadion wären. Schalke, kein Verein bundesweit braucht dieses Erlebnis Verein zum Anfassen so sehr wie Schalke 04, dass einfach die Fans zum Training kommen. Das hat der Kolasinac mir im Interview gesagt. Er sagte, glaub mir, das bringt schon was, wenn wir sehen, da sind 500 Leute beim Training. Wir gucken die an und sehen da jeden Tag dieselben 100 Gesichter, die immer kommen, und die kommen, egal ob es schneit oder minus 10 Grad, so sehr lieben die den Verein. Oder allein, was da los ist, wenn gar nichts passiert, wenn kein Training ist, wenn kein Spiel ist, nichts, dann gehen die Schalke-Fans oder die Gelsenkirchener Bürger gehen zu ihrem Stadion und gehen da spazieren. Die laufen einfach mit ihrem Hund einmal im Stadion rum, weil das einfach so wichtig für sie ist. Und das gibt es, glaube ich, wirklich in keinem anderen, bei keinem anderen Verein. Und deswegen tut Schalke halt auch wirklich so weh, dass keiner im Stadion ist. Ja, und ich meine, wenn es in der zweiten Liga dann wieder so sein sollte, dann ist das mit großer Sicherheit, dann wird das ein großer Vorteil für Schalke 04 sein.
Davon gehe ich auch aus. Also das habe ich ja auch schon mal gesagt. Ich kann mir vorstellen, dass Schalke auch in der zweiten Liga im Sommer, wenn denn Zuschauer wieder da sind, wieder schnell eine gewisse Euphorie aufkommen lassen kann und dass das dann schon eine Wucht ist, die wirklich die Mannschaft dann auch wirklich pushen kann.
Genau, man sagt ja immer, das wird nächstes Jahr nicht leicht, weil quasi egal ob jetzt Sandhausen oder Heidenheim oder Regensburg, alle werden vor dem Heimspiel gegen Schalke 04 das Spiel des Jahres ausrufen. Der HSV kann da wirklich ein Lied von singen. Auf der anderen Seite, glaube ich, Heimspiele, wenn eben diese Mannschaften nach Gelsenkirchen kommen, also da wird die Wucht der 60.000, wird die schon, wahrscheinlich kommen nicht 60.000, sondern nur 50, aber das reicht dann auch schon, um einen Gegner schon ordentlich zu beeindrucken.
Also das habe ich ja auch in der letzten Saison natürlich in der dritten Liga erlebt. Das war halt, da war der MSV besonders heimstark, als die Zuschauer da waren, weil es natürlich für Drittliga-Verhältnisse auch schon ein Erlebnis ist, dann in der Schauinsland Reisen Arena zu spielen. Das hat man schon gemerkt. Kaum sind die Zuschauer nicht mehr da, lief es beim MSV ja auch nicht mehr. Um den MSV auch nochmal untergebracht zu haben. Einfach so ganz nebenbei.
Sehr gut.
Dann lasst uns doch zum Schluss tippen, weil es sind ja durchaus interessante Spiele an diesem Wochenende. Andi und ich werden uns ja morgen Abend einen wunderbaren Fußball-Leckerbissen angucken in der Veltins Arena.
Sei nicht so despektierlich. Vielleicht wird es doch wirklich gut.
Nein, ich kann es mir ich hab doch Bock drauf. Also im Endeffekt, ich bin absolut, immer ich noch auch gerne in der Arena. Ich kommentiere die Spiele gerne und dementsprechend freue ich mich natürlich.
Also das Spiel Stuttgart gegen Schalke am vergangenen war, also wenn man das jetzt unter neutralen Gesichtspunkten, das ist ein wunderbares Fußballspiel, 5-1, wie 6 Tore, es war, Schalke hat jetzt nicht mit 4 Toren Unterschied Gefühl verloren, sondern deutlich knapper. Es gab ganz viele Torszenen und tolle Tore und viele Drehungen und Wendungen in dem Spiel. Also Schalke kann auch mal an attraktiven Spielen beteiligt sein. Ob das jetzt morgen Abend der Fall ist, zumal Gramozis gerade in der Pressekonferenz schon angesprochen hat, Mainz kommt eher über Zweikämpfe und Leidenschaft und sehr harte Zweikampfführung und so. Das wird also schon eher morgen zur Sache gehen, um es mal so zu formulieren.
Und ergebnismäßig?
Ich tippe 2-1 für Schalke, das muss ich gleich dazu sagen.
Dominik?
Ja, ich glaub für ein bitteres 1-0 für Mainz.
Oh, das wäre in der Tat bitter. Ich bin auch bei Andi. Für mich ist es ein 1-0 für Schalke. Was normalerweise Topspiel wäre in dieser Saison nicht ganz so, die Bayern gegen Dortmund.
Ich sag, die Bayern putzen die Dortmunder auch diesmal weg. 3-0.
Ja, dem schließe ich mich an. Das ist auch meine Vermutung. 3-0.
Ich traue der Dortmunder Offensive auf jeden Fall ein Tor zu. Deswegen 3-1 für die Bayern. Und dann natürlich ja ganz, ganz wichtiges Spiel für den VfL Bochum in Fürth.
Jetzt muss Dominik anfangen.
Ja, natürlich.
Da muss ich nochmal kurz in mich gehen.
Oh.
Ich glaube, Robert Jule macht das 3-2.
3-2, okay. Also muss ich jetzt?
Ja, mach du mal ruhig erstmal.
Jetzt könnte ich wieder die Geschichte vom Opa aus dem Krieg erzählen. Ich weiß noch, beim Neururer Aufstieg 2004, da war ich in Fürth kurz vor Saisonende und das Spiel endete 1-1. So tippe ich das auch diesmal und ich höre Peter Neururer noch sagen, Jungs, dieser Punkt wird der entscheidende im Kampf um den Aufstieg sein. Und so war es auch. Der VfL ist mit, glaube ich, einem Punkt Vorsprung aufgestiegen oder so. 1-1, wichtiger Punkt für Bochum.
Die Neururer-Geschichte hätte ich jetzt nicht auf Kasten gehabt, aber ich wollte auch unentschieden tippen. Also dann muss ich ja sagen 2-2.
Ja, diese Auswärtsfahrt ist was für unseren, falls wir irgendwann mal einen Sportgedächtnis Wir erzählen aus dem Krieg-Podcast machen, dann erzähle ich die Geschichte von der Auswärtsfahrt nach Fürth 2004. Das war eine geile Sache.
Dritte Liga, der MSV Duisburg gegen 1860 München. Komm, Dominik, dann schießt du mal los.
Ich glaube, nach dem Spiel in Saarbrücken vermute ich mal, dass es auch ein 0-3 wird. Also für 1860 München, ja.
Also ich muss sagen, ich fand das Spiel in Saarbrücken ja eigentlich gar nicht so schlecht. Also der MSV war 60 Minuten mindestens gleichwertig gefühlt, aber klar, in der Defensive sowas von luftig. Ich behalte aber die positiven Aspekte im Hinterkopf und sage, das gewinnt der MSV knapp mit 2-1. Hinspiel hat der MSV ja auch schon gewonnen, also da bin ich optimistisch.
Nee, 2-1 für 60.
Gut, wenn ihr das so sagen wollt, dann sagt das so. Rot-Weiß Essen gegen Fortuna Köln, das ist ein Spitzenspiel in der vierten Liga.
Du, das ist eine verdammt schwere Phase für RWE.
Richtig,
fällt mir grad so auf, ne?
Richtig.
Weil du hast jetzt irgendwie 3 Punkte Rückstand auf Dortmund. Wenn du einen wieder aufgeholt hast bei Spielen, bist du nicht zwingend Tabellenführer. Hast jetzt ein Spiel gegen Düsseldorf verloren, hast das Pokalspiel in den Knochen und spielst jetzt gegen Fortuna Köln. Du, die sind Vierter. Wenn Fortuna Köln gewinnt, haben die selber noch Hoffnung.
Richtig.
Und ich glaube, das geht auch nicht gut. Also ich glaube, das geht nur 1-1 aus RWE-Sicht.
Ich habe ein ähnliches Gefühl. Das ist irgendwie etwas beängstigend, dass wir heute so so gleich tippen. Also da muss ich ja auch wieder ein 2-2 tippen. Weil wie gesagt, bei mir wäre es auch so gewesen. Ich glaube jetzt nach dem Pokalspiel gestern und generell auch dieses, ja, diese schwierige Situation, da putzt du Fortuna Köln nicht weg, deswegen 2-2, ja.
Ich glaube, nach dem Pokalspiel ist auch eine Menge Wut im Bauch und die muss raus und deshalb 2-0 für RWE.
Dann gucken wir zu guter Letzt noch auf Rot-Weiß Oberhausen gegen Alemannia Aachen. Ich kann mich noch an die Hinrunde erinnern, Andi, da hatten wir auch den Podcast-Namen gesagt, das klingt so dermaßen nach zweite Liga, dieses Spiel. So an Mike Terranova noch im Sturm bei RWO und die ganzen alten Recken. Jetzt ist es halt vierte Liga, Sechster gegen Zwölfter.
Ja, und vor allen Dingen das goldene Ananas gegen güldenste Ananas.
Güldenste, ne? Ananas, ja.
Ja, also das ist ja Wahnsinn. Da geht's also um weniger geht's, glaube ich, in keinem anderen Spiel in der Regionalliga als Oberhausen gegen Aachen. Das ist schon bitter. Ich sag 2-0 für Oberhausen.
Dominik?
Ja, sage ich auch. Einfach, weil es um so wenig geht, schließe ich mich dem Kollegen Andreas Ernst an.
Dann glaube ich einfach, dann fallen halt ganz, ganz viele Tore. Dann gibt das ein 4-3 für RWO.
Na, wunderbar.
Ich weiß ja gar nicht, ob du es wusstest, aber ich bin in unserer Tipprunde bislang jetzt, ich habe meinen Vorsprung ausgebaut, ne, was die Quote angeht. Ich bin über 50%.
Ja, komm. Ich weiß, das hat aber auch wirklich damit zu tun, dass ich in letzter Zeit sehr oft für Schalke getippt habe.
Das stimmt.
Also, weil ich mich dann doch bei der Tipprunde als Schalke-Reporter nicht in der Lage gesehen habe, so deutlich gegen Schalke zu setzen. Deshalb, und guck mal, heute habe ich schon wieder für Schalke getippt. Also, wenn wir jetzt mal alle Schalke-Tipps rausrechnen würden, ne, alles, was ihr plus gemacht habt und ich minus, dann wäre ich, glaube ich, Tabellenführer.
Ja gut, da kann Johannes Hoppe ja mal auch das noch auswerten. Der hat ja nichts zu tun.
Ja.
Ja, Jungs, gut, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dominik, ich hoffe, dir auch zum ersten Mal dabei gewesen.
Absolut, ja.
Ja, hat seine Sache gut gemacht, oder?
Ja, kann ich glaube auch.
Noch mal einladen. Ja. Kann man noch mal einladen.
Mit dem kann man arbeiten.
Lob abstauben, ist gut.
Wenn ihr das ähnlich seht oder ansonsten Anregungen, Kritik habt, dann schreibt uns zum Beispiel auch eine E-Mail hallo@fußballinside.com oder meldet euch über unsere Facebook-Seite, auch das ist möglich. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao, ciao.
Ciao.
Bis dann, ciao.
Fußball Inside. Tacheles. Außenpott. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.